Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 99,85 MHz im Kabel. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin, und zwar heute mit Roman Wortreich, das bin ich, und ich habe zwei Gäste im Studio. Zum einen sitzt mir gegenüber der Frank Lamers. Hallo Frank.
Hallo Roman.
Und neben dem Frank sitzt der Andreas Locke. Hallo Andreas.
Hallo.
Andreas, du arbeitest unter anderem auch für eine Zeitschrift, die heißt Gegenstandpunkt. Wie kommt die zu dem Namen und sagst du ein bisschen, was so das Programm dieser Zeitschrift ist?
Der Gegenstandpunkt, das ist eine kommunistische, marxistische Zeitschrift. Es ist eine Zeitschrift, die sich mit der Kritik dessen, was hierzulande läuft, beschäftigt und die Argumente liefern will für Unzufriedenheit, weil Unzufriedenheit gibt es jede Menge, aber gute Argumente wirklich zu treffen, woher kommen eigentlich die ganzen unangenehmen Dinge, über die sich die Leute ärgern, das ist das Anliegen der Zeitschrift, um es wirklich zu begründen, weil Kritik ist eben nur so gut, wie es die Sache trifft, um die es da geht. Und damit beschäftigen wir uns. Man kann sich unter www.gegenstand.de kostenlos da mal Gegenstand.com, so ist es, einige Einsichten und Argumente von uns anschauen. Dann hat man einen Überblick und weiß dann, was man in den Buchläden vor sich hat, wenn man da die Zeitschrift Gegenstandpunkt sieht. Außerdem machen wir hier in Frankfurt regelmäßige Diskussionstermine. Der nächste größere Diskussionstermin ist am 5. September. Am 5. September, Montag, dem 5. September, wollen wir zu der Frage der Wahlen uns sehr kritisch äußern. Wir wollen nicht gewählt werden, sondern wir wollen einige Argumente zu diesen Wahlen liefern und damit aufklären, welche Rolle, welche schäbige Rolle spielt eigentlich der Wähler und was wird ihm zugemutet.
Also am Montag, den 5. September um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus, das ist die Wilhelm-Leuschner-Straße 69 in der Nähe vom Hauptbahnhof. So weißt du mir gesagt hast vorhin, es wird da ein bisschen so, also Motto dieser Veranstaltung wird ein bisschen sein, wählen ist verkehrt.
Genau.
Und
so ist es,
ja. Das ist ja auch ein bisschen das ist ja auch ein bisschen das Thema dieser Sendung heute. Wählen ist verkehrt. Andreas, wählen ist verkehrt. Ist das einfach nur eine marxistische Theorie oder eine These? Und wenn ja, wie kommt ihr drauf? Oder wie kommst du drauf zu sagen, wählen ist verkehrt?
Ich glaube, wenn es nur eine fixe Idee wäre, wäre es lächerlich. Aber ich denke, die Politiker, alle, die an der Macht sind und sich um die Macht bewerben, unterstützen im Grunde genommen diese These, dieses Wählen ist verkehrt. Alles, was sie tun, was sie sagen, liefert Belege dafür, dass das Wählen verkehrt ist. Wir müssen uns nur anschauen, warum es diesmal Wahlen gibt.
Also das allererste, was du sagst, ist, die Politiker selbst, auf die stützt du dich. Du sagst, von denen hast du die Argumente, dass Wählen verkehrt ist. Das interessiert mich natürlich. Ich glaube auch die Hörer. Jetzt musst du erklären, aus welchen Äußerungen der Politiker du diesen Schluss ziehst.
Tja, es ist etwas gegen den Strich gebürstet, was ich sage, aber nehmen wir mal unseren Kanzler und die jetzige Wahl. Nehmen wir, worauf er sich bezieht. Er sagt, die Politik, die ich vertrete, findet immer weniger Zustimmung. Es gibt Unzufriedene. 5 Millionen Arbeitslose. Die Existenzangst geht um. Die Leute werden verarmt durch die Politik. Und immer weniger Leute sind wirklich glücklich in diesem Lande, sondern im Gegenteil. Sie haben jede Menge Gründe für Unzufriedenheit. Und was macht der Kanzler? Er sagt, was stört eigentlich an dem, was jetzt aufkommt? Was stört an der Unzufriedenheit? Was ist da eigentlich? Gründe für Unzufriedenheit. Die werden zurückgewiesen und zwar auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise und ich finde, das spricht schon wieder für die These, wählen ist verkehrt. Der Kanzler sagt, ihn stört seine allmähliche, seine schleichende Entmachtung. dass er nicht mehr Zustimmung in Wahlen und in der Partei kriegt, dass die Karrieristen in seiner Partei eventuell meinen, ach, der Mann ist vielleicht nicht mehr das richtige Aushängeschild. Allein das bringt ihn dazu, dass jetzt überhaupt Wahlen stattfinden. Nicht das Volk wird rebellisch. Das Volk will dies oder jenes nicht mehr ertragen. Das Volk stellt sich der Politik entgegen. Nein, es ist ganz umgekehrt in diesem Deutschland. Die Unzufriedenheit wird zum Anlass für den Kanzler, der sagt, ich stelle mal dem Volk die Machtfrage. Und dann sind auch die Alternativen danach.
Ich will nochmal diesen ersten Punkt zusammenfassen und ich versuche Ihnen nochmal, sag mir, ob ich ihn richtig verstanden habe. Sagst du sowas etwa wie, der Kanzler sieht die Unzufriedenheit der Leute und was ihn jetzt an der Unzufriedenheit der Menschen hier im Land stört, das ist gar nicht so sehr, dass die, naja, vielleicht wenig in der Tasche haben, vielleicht nicht mehr mit ihrem Leben zurechtkommen, sondern dass sie ihn wegen ihrer Unzufriedenheit nicht mehr wählen.
Und so stellt er dann auch die Frage. Es ist eine Auskunft über das Wählen und so wie Demokratie als Mittel der Politik organisiert ist, dass der Kanzler sich hinstellt und sagt, es gibt nur eine Frage, die ihr entscheiden dürft, liebes Volk. Nicht etwa, ich mache etwas anderes, sondern ganz klar, ihr dürft eine Entscheidung fällen und das ist die einzige Alternative, die euch vorgelegt wird. Nämlich, wollt ihr das, was sowieso hier gemacht wird mit euch, lieber von der Merkel machen lassen? Wollt ihr die als Führer vorne haben oder nicht? Das ist die einzige Frage, die überhaupt vorgelegt wird. Und damit wird auch die Rolle der Unzufriedenheit in der Demokratie sehr genau bestimmt. Unzufriedenheit darf nur eine Frage sich vorlegen. Nicht, woher kommen die Gründe für unsere sozialen Probleme? Woher kommt das ganze Arbeitslosigkeit, Existenzangst, immer weniger Lohn und so weiter, sondern es darf nur eine Frage überhaupt vorgelegt werden. Von wem lasst ihr in eurer Unzufriedenheit euch lieber kommandieren? Das ist eine Frage, die hat es in sich. Lieber gehorsam sein wollen in der Unzufriedenheit. Das ist die Rolle, die der Unzufriedenheit vom Kanzler zugewiesen wird.
Vielen Dank erstmal für diese These. Ich will die aber auch nochmal versuchen zusammenzufassen. Also du sagst doch dann so viel, Andreas, wie ja, Unzufriedenheit in diesem Land gibt es, die darf sogar geben, aber das Einzige, wozu die führen darf, diese Unzufriedenheit, ist, dass man in einer Wahl den Kanzler austauscht.
Ja.
Jetzt wäre mal spannend zu fragen, du hast es eben ein bisschen angedeutet, ist es denn so, dass die Politiker was Neues versprechen mit dieser Wahl? Oder was versprechen sie denn? Kann man damit was entscheiden mit einer Wahl, ne?
Ja, ich verstehe deine Frage. Ihr dürft etwas entscheiden, liebes Volk. Was dürft ihr entscheiden? Unter wem ihr lieber unzufrieden sein dürft? Ihr dürft etwas entscheiden. Ihr habt die Wahl. Wir, die Politik, verleihen euch für einen Tag eine Stimme. Jeder kriegt eine Stimme. Und was darf man damit sagen? Ja, entweder zu Merkel oder zum Schröder als Kanzler. Diese Stimme, die dort verliehen wird, hat nichts Verheißungsvolles, sondern gewählt wird deshalb, weil die Politik das Volk zur Wahl ruft und das in diesem Fall, das ist das Auffällige, gleich so etwas ist wie, wir rufen das Volk zur Raison. Das soll sich mal zusammenreißen. Das soll nicht immer unzufrieden sein. Hier ist der Maßstab, der allgemein geteilt wird von den Politikern, dass die Politik sich von der Unzufriedenheit nicht beeindrucken lassen darf. Wir müssen die Politik, die alternativlos ist in diesem System, die müssen wir weitermachen und dafür braucht, wer auch immer Kanzler ist, eine freie Hand, ein freies Feld. Da darf Unzufriedenheit nicht hinderlich sein. Das ist ein sehr hoher Anspruch und das Volk in seiner Unzufriedenheit darf dann sich fragen, wer verspricht mir eigentlich was? Ja, und was wird versprochen? Einen durchsetzungsfähigen Kanzler oder ein neues Gesicht an der Spitze. Eine Frau sogar vielleicht. Das sind Alternativen, die haben es in sich, nämlich es sind Alternativen, die vom Schaden gar nicht zurücknehmen. Man könnte es sogar vergleichen mit dem sogenannten Wahlversprechen, das es angeblich früher gegeben haben soll.
Ein bisschen konkreter doch noch. Also die Parteien haben ja ein kleines Programm oder ein BAM-Programm, stellen es auf und die sagen ja, gut, sie sagen zunächst mal hauptsächlich wählt bitte uns, weil wir stellen den besseren Kanzler, die bessere Kanzlerin. Aber dennoch so ein bisschen was sagen sie auch darüber, was sie tun werden.
Nun, ihre Parolen sind ja danach. Ihre Parolen heißen, wählt den Kanzler, keine Unsicherheit. Wählt die Merkel, die ist ehrlich, die sagt, es kommen harte Zeiten auf uns zu. Alle, die das politische Bewusstsein bilden, also die Christiansens Bildzeitung, die Spiegelschreiber, die FR- und FAZ-Redakteure, sie alle sagen eins, das Verkehrteste, was es jemals gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik, war, dass die Politiker angeblich immer aus reinem Opportunismus und Gefälligkeitssucht gegenüber dem Wähler, denen mal so etwas gegeben haben wie Arbeitslosenversicherung, so etwas wie Rentenerhöhung, so etwas wie eine Krankenversicherung. Das waren alles Abweichungen von dem, was heutzutage ansteht. Das war alles zu viel. So gut kann es keinem mehr gehen. So gut darf es niemandem gehen. Das war alles eine Abweichung. Will da eigentlich niemand den Gegensatz raushören? Den Gegensatz, der bedeutet, Leute, eure Interessen sind mit dem, was hier zur Wahl steht, sowieso unvereinbar. Euch wird nichts versprochen. Es wird sogar sich selber auf die Schultern geklopft und gesagt, wir sind ehrlich, wir versprechen nichts. Wenn man sich aber nichts davon versprechen kann, dann kann man erstens sagen, warum sollte ich dann wählen? Zweitens, wenn gesagt wird, die Politik, die angeboten wird, bietet euch im Grunde genommen nur harte Einschnitte, dann fragt man sich, woher kommt das eigentlich? Warum soll ich das auch noch wählen? Solche Fragen werden heutzutage nicht mehr ehrlich aufgebracht, sondern gleich offensiv gewendet. Die Politik kommt daher und sagt, wir sind die Ehrlichen, diesmal. Könnte man ja zucken und sagen, na dann ist Wahlkampf offensichtlich sonst immer eine Veranstaltung, die nicht gerade durch Ehrlichkeit sich auszeichnet, sondern durch Lügenhaftigkeit. Nein, aber diesmal soll es gleich so sein, wir sagen euch die Wahrheit, die hässliche Wahrheit mitten ins Gesicht. Und was dann kommt, ist Wahrheit auch nicht, aber Hässlichkeit.
Kannst du es ein bisschen konkretisieren? Was meinst du mit ist Wahrheit nicht, aber ist Hässlichkeit? Also was sagen Sie jetzt, wenn man so ein bisschen konkreter wird?
Sie sagen,
an Versprechen.
Opfer. Opfer werden wir euch abverlangen. Harte Opfer. Der Kanzler sagt, die Agenda 2010 ist unumkehrbar, wir werden sie fortführen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas justieren, aber Opfer der sowieso Minderbemittelten stehen an. Sie werden noch schlechter gestellt, damit das Wirtschaftswachstum vorankommt. Ihr Interesse an gutem Leben und so weiter ist nicht das Leitende, sondern hier, Sie müssen mit härteren, noch schärferen Einschnitten rechnen. Und was sagt die Opposition? Sie sagt, nicht genug, nicht hart genug, nicht ehrlich hart genug, es wird noch viel härter kommen müssen. Und damit man trotzdem die Merkel wählt, setzt sie eine neue Frisur auf und liftet die Mundwinkel und sagt, mit Freude in dieses neue Amt. Das sind erst einmal die, naja, das sind die Verheißungen. Und wenn die Politiker dann sagen, ich zeige dabei doch Mut, ich zeige Stehvermögen, dann sind das schöne Titel für eine rücksichtslose Machtausübung, die sie selber gegenüber den Leuten anlegen, praktizieren, schon wieder ein Grund, nicht gerade zu sagen, die Praxis dieser Politik, die mir schadet, ist etwas, wo ich sage, oh, da möchte ich aber gern zustimmen, da wäre Wählen schon wieder verkehrt. Und man soll es aber immer gerade umgekehrt sehen. Man soll den Politikern es als Mut und Stehvermögen hoch anrechnen, dass sie gleich von vornherein sagen, Es ist unumgänglich, so als wäre es ein Naturgesetz, dass die kleinen Leute, die Arbeitenden, Arbeitslosen, Rentner und so weiter, dass diejenigen, die in dieser Gesellschaft auf Arbeit angewiesen sind, dass diejenigen immer schlechter gestellt werden, als sei das nicht eine System, sondern eine Naturfrage. Als sei das nicht eine Frage, so ist Marktwirtschaft und Politik organisiert, sondern als wäre es so etwas wie, naja, dass es im Sommer eben etwas wärmer ist als im Winter.
Und dazu ein Nachtrag, um das nochmal auf deine Frage zurückzubringen. Die lautete ja, wieso ist denn das eigentlich nicht ganz die Wahrheit? Den Ausführungen kann man ja entnehmen, es ist die Wahrheit in dem, dass sie ankündigen, wir werden euch noch ganz anders einheizen. So ist es schon die Wahrheit. Aber dieses Hinstellen dessen, was sie hier in diesem Land seit x Dutzend Jahrzehnten, wird ein bisschen viel, ne? seit ein paar Jahrzehnten so zusammen regieren, ja? Das halt hinzustellen, als das ist etwas, das ist eine Lage, auf die sie reagieren müssen. Das ist natürlich die Lüge, weil es ist ihre Tat, auf die sie sich beziehen, es sind die Zustände, die sie herbeiregiert haben. Und von daher ist da überhaupt nichts dran, eine Reaktion auf etwas, was sie vorfinden. Das ist die Abteilung der Lüge. Die Lüge bleibt, auch wenn sie sich 15 Mal zur Ehrlichkeit bekennen. Weil es steht plötzlich, all ihr Werk steht da als, wie Andreas es halt gesagt hat, es ist so ungefähr wie vom Himmel gefallen und es ist so natürlich wie die Erdanziehung.
Frank, ich möchte dich jetzt nochmal das fragen, was ich den Andreas ein bisschen gefragt habe. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Also was versprechen die Politiker oder so rum gesagt, was ist denn das Problem, das sie im Augenblick in der Gesellschaft feststellen, dass sie unbedingt gelöst haben wollen? Wieso sagen sie, gibt es denn diese Unzufriedenheit?
Woran die Nation laboriert, was ihr Problem ist, das weiß ja im Moment jeder, das kam beim Andreas ja schon vor. 5 Millionen Arbeitslosen hat sie und je nachdem, wie die Statistik gezählt wird, am Ende sogar noch ein paar mehr. 5 Millionen Arbeitslose, das ist ein Leiden, das muss politisch betreut werden. Das drückt sich aus in Slogans wie Vorfahrt für Arbeit, Soziales, was Arbeit schafft. Da bin ich im Moment immer ein bisschen verwirrt. Das galt mal als das Motto zur Flankierung der Agenda 2010. Jetzt sagt es auch die CDU und dann sagt der Stiegler von der SPD, das sei ein bisschen faschistisch. Also ne, ist aber klar, das ist ein geltendes Motto dieser Zeit. Soziales, was Arbeit schafft. Also die politische Elite ruft Arbeit und Arbeitslosigkeit als das drängendste Thema und Problem dieser Zeit auf und stellt sich dazu, als das gehört von uns betreut, wir die Machtausüber, die Festleger dessen, was hier gilt und was nach welchen Bedingungen man zu leben hat, die müssen sich kümmern um die Arbeitslosigkeit.
Frank, Arbeitslosigkeit, ist das jetzt in den Augen oder durch die Brille der Regierung betrachtet ein Problem, das die einzelnen Leute haben? Die sind nämlich arbeitslos und haben deshalb wenig in der Tasche. Oder ist das, durch die Brille der Regierung betrachtet, ein Problem, das Deutschland hat?
Ja, welches Schweindal hätten Sie gern? Ich nehme das Zweite. Ja. Wenn Sie sich doch als die Vertreter der öffentlichen Ordnung, die Staatsgeschäfte hier führen, die dieses Land regieren, hinstellen und sagen, Arbeitslosigkeit ist ein Problem, na dann ist es auch aus dem Blickwinkel dieser, wir betreuen eine gesellschaftliche Ordnung der Marktwirtschaft, der demokratischen Herrschaft mit all ihrer Armut. Und aus dieser Warte ist festgelegt, dass 5 Millionen Arbeitslose ein nationales Problem sind. Und schon aus der kleinen Sammlung, die Andreas gemacht hat, meine ich, geht doch gut hervor. Ich kann doch Leuten, wenn ich sage, mich bekümmert deren Elend, denen geht's nicht gut damit, dass sie keine Arbeit haben, weil sie haben dann auch keinen Unterhalt und das stößt mir auf, dann komme ich nicht drauf, denen zu sagen, ja, ich besorg's dir noch viel härter. Ich mache noch Einschnitte, da graust der letzten Sau. Das geht nicht, sondern die Perspektive muss schon eine ganz andere sein, nämlich zu sagen, diese Arbeitslosigkeit, wie sie hier vorliegt, ist ein Problem für die Nation und in diesem Sinn gehört es angepackt.
Frank, du hast eben das schöne Stichwort geliefert, in dem du den Andreas zitiert hast, die verordnet ja, die Politik verordnet den Leuten Zumutungen, Einschnitte, Opfer.
Ja.
Was verordnet sie denn oder wie erklärt sie sich denn das Problem Arbeitslosigkeit jetzt für die Nation, also für Deutschland? Was gibt's denn da für ein Erklärungsmuster bei denen?
Naja, allen politischen Parteien liegt in ihren Rezepten und in ihrer, wie hast du gesagt, Herangehensweise eine heilige Dreifaltigkeit zugrunde, vor der der Herrgott mit seinen zwei Zusatzfalten schon ein bisschen blass wird. Und zwar geht es darum, dass es immer heißt, erstens, wir die Politik müssen die Bedingungen setzen, die Bedingungen nämlich für zweitens Wachstum in diesem Land, für Wachstum von Geld in den Bilanzen von Konzernen, in der Hand von Unternehmern, damit nämlich drittens wieder hierzulande Beschäftigung geschaffen werden kann, damit es wieder Arbeitsplätze gibt. Also diese dreigliedrige Gleichung, die liegt jedem Standpunkt der Politik hierzulande zugrunde, mit dem sie sich jetzt diesem Problem widmet.
Das klingt so ein bisschen nach einer Sache, die wir alle kennen, aber das müssen wir uns, glaube ich, nochmal genauer angucken. Und zwar einmal unter dem Gesichtspunkt, wie sagen das Politiker? Was ist also das, was wir so im Allgemeinen, wie wir es im Allgemeinen gesagt? Und unter dem Gesichtspunkt, wie würdest du das, Frank, als jemand, der sich mit marxistischer Theorie ein bisschen auskennt, wie würdest du das erklären? Also nochmal, was ist die allgemeine, du sagst Dreifaltigkeit, diese Gleichung, wie wird die gesagt? Und danach bitte kannst du mir erklären, wie würdest du als Marxist das beurteilen und analysieren?
Also wenn du so fragst, ne, was ist diese Dreifaltigkeit, die besteht halt immer daraus, das kann doch inzwischen auch jeder rückwärts runter sagen, auswendig, die Politik schafft hierzulande Rahmenbedingungen und dann schafft sie Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Die findet dann in der Wirtschaft statt und muss Wachstum bringen. Und das ist die Bedingung dafür, dass hier wieder mehr beschäftigt werden kann. Das meine ich immer mit dieser, ne, Dreifaltigkeit. Also die Politik schafft Rahmenbedingungen, die braucht es, um ein Wachstum zu erzeugen. Und das schafft dann für Arbeitsplätze oder Jobs. Jetzt fällt doch in dieser Reihe schon auf, dass Wachstum immer die ultimative Bedingung für alles ist, also für jeden Segen, sage ich jetzt mal, das stellt sich raus hinterher, es ist keiner, aber ne, für jeden Segen, der für die Leute verknüpft sein könnte mit ihrer Arbeit oder mit ihrer Hoffnung auf aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen, immer geht es darum, dass Wachstum die letzte Bedingung ist, die gilt, auf die es ankommt, und dann heißt es also auch, das ist das Bedingungslose, was erfüllt zu werden hat. Die Wirtschaft, der Geldreichtum von Unternehmern, der muss mehr werden, muss sich vermehren, und sonst ist erstmal hier überhaupt nichts zu haben und ist sonst ist die ganze Abteilung Arbeit, Arbeitslosigkeit, die ist überhaupt nur im Lichte von, sie muss Wachstum schaffen, wird sie überhaupt nur thematisiert, ist sie überhaupt nur Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung.
Zwischen dem, wie die allgemeine Betrachtungsweise Wachstum erklärt und dem, wie du Wachstum erklärt, die Bedingungen, die daran geknüpft sind, da gibt es doch wohl ein paar Unterschiede. Mach die doch mal deutlich oder erklär unseren Hörern doch mal, was das mit dem Wachstum auf sich hat, wenn ein Marxist da drauf schaut.
Ja, wenn ich jetzt mal drauf schaue, dann fällt mir auf, es gibt in dieser Gesellschaft doch Leute, die bestimmen darüber, was gearbeitet wird, wer arbeiten darf, wie lange gearbeitet wird und an was, wofür, für wen. Also deren private Macht es ist, die Arbeit in dieser Gesellschaft einzusetzen, darüber zu bestimmen, sie zu kommandieren. Und die Mittel haben, die Arbeit einzusetzen, andere Leute arbeiten zu lassen, die haben halt einen Zweck, nur dann lassen sie andere sozusagen für einen Lebensunterhalt bei sich antreten und der heißt, rentabel muss die Arbeit ausfallen. Rentabilität heißt, der Nutzen dessen, was gearbeitet wird, woran gearbeitet wird, der hat überhaupt nicht die Seite, Es kommt auf die Sachen an, die dabei rauskommen und wen man damit versorgen kann. Hat auch den Nutzen nicht, dass die, die arbeiten, gehen dafür, dass die, die sich dann ein gutes Leben damit machen können, dass die vielleicht ein gutes Auskommen, einen sicheren Unterhalt hätten, sondern es muss ein Geld bringen. Altes Arbeiten heißt, es sind Kosten vorgeschossen, einerseits für die ganzen Mittel, die es braucht, um zu produzieren, andererseits für die Leute, die dann arbeiten, die zum Arbeiten antreten, und das ganze Produkt muss hinterher verkauft werden mit mehr Gewinn, viel mehr Gewinn, möglichst mehr Gewinn als das, was man vorher reingesteckt hat.
Wenn ich das jetzt aber so sehe, dann, ich nehme an, dass du mit den Leuten, die Arbeit kommandieren, die Wirtschaft meinst und mit denen die arbeiten gehen, sagen wir mal, uns ganz normale Menschen. Wenn ich das jetzt so schaue, dann fällt mir doch auf, dass jemand aus der Wirtschaft, jetzt meine ich den gar nicht persönlich, sondern einer, der halt so viel Geld hat, dass er damit Arbeit einkauft, also Lohn bezahlt, jemand aus der Wirtschaft, der setzt doch dann das Geld, was er hat, nur unter einer Bedingung ein. Dass er nämlich für das, was er vorlegt, an Rohstoffen, an Materialien, an Fabriken und so, plus was er vorlegt an Lohn, dass er dafür am Ende mehr rausbekommt.
Genau. Und das heißt doch was für die Arbeit. Ja? Die Leute, die da einen Lohn kriegen, die müssen halt eigentlich davon leben. Die Leute, die da arbeiten gehen, haben doch eigentlich auch ein Interesse, sich dafür dann nicht vollends kaputt zu machen. Nicht alle Zeit drauf zu hauen, dafür, dass man am Ende ein paar Kröten draufgehen hat. All das interessiert aber nicht, weil der Unternehmer kalkuliert doch so damit zu sagen, Arbeit kostet mich etwas. Sie kostet mich etwas und das ist immer schon in der Höhe der Kosten natürlich ein Abzug von dem Gewinn, den ich haben will. Zweitens, wenn ich sie schon bezahle, wenn ich diese Kost schon habe, dann muss ich sie doch möglichst lang, ausgiebig und intensiv, muss ich sie benutzen, möglichst ohne Pausen. Und dann, vor allen Dingen, heißt es doch, ich bezahle sowieso immer nur so wenig Leute, wie es irgend geht. Also lasse ich so wenig Leute wie möglich sich diese ganzen Mühen machen. Und wenn sich der Ertrag einstellt, ich mache einen Gewinn, na, dann ist auch klar, dann ist nichts für die Seite der Arbeit damit auch schon wieder nichts gesichert, sondern das eröffnet mit den eingespielten Gewinnen und Krediten, die man sich nehmen kann, die Möglichkeiten zur Rationalisierung. Dann kann ich nämlich billiger und effektiver mit Maschinen produzieren lassen, muss weniger Leute bezahlen, die gleiche oder mehr Arbeit tun, für die nächste Runde zur Erwirtschaftung von noch mehr Gewinn. Und andersrum, wenn er sich darauf bezieht, mein Geschäft läuft schlecht, naja, auch dann muss er sich von Kosten trennen und auch dann geht es zu Lasten derer, die die Arbeit tun. Heißt doch also, in dieser Gesellschaft sind die, die nicht über die Mittel verfügen, andere für sich antreten zu lassen, immer abhängig davon, dass Unternehmer halt ankommen und sagen, ich kann dich gebrauchen. Und ich kann dich aber gebrauchen nur zu meinen Bedingungen, nur wenn ich einen Gewinn mache und nur so lange, wie es mir passt. Also notwendig gesetzt, wer arbeiten muss, der hat ja eine Unsicherheit, dass über sein Auskommen, über die Höhe, wie lange er dafür antreten muss, wie er sich die Gesundheit verschleißt und ob er überhaupt weiterarbeiten wird gehen können. All das nämlich liegt in der Macht. Das meinte ich mit dieser privaten Macht des Unternehmens, in der Macht des Unternehmens für seinen Gewinn, für seine Bilanzen arbeiten zu lassen.
Frank, ich komme nochmal zurück auf den Anfang deiner These, nämlich, dass es diese Dreifaltigkeit gibt von Politik, die die Bedingungen setzt für Wachstum, aus dem dann Arbeitsplätze folgen, und ich füge jetzt schon mal an Säulen. Also das Erste, was ich dem entnehme, was du sagst, oder das Letzte eigentlich, ist ja, dass es ausgerechnet die Leute sind, die für die Arbeit sorgen sollen, nämlich die Wirtschaft, die dann auch die Leute freistellen, nämlich rauswerfen. Ich will aber nochmal so einen allgemeinen Schluss vielleicht ziehen, und du sagst mir, ob der okay ist. Also, ist es denn nicht dann so, dass weil Arbeit rentabel sein muss, weil Arbeit immer nur dem Gesichtspunkt des Wachstums und der Rentabilität unterworfen ist, dass deshalb den Leuten die Opfer abverlangt werden, wie sie im Augenblick gerade ihnen abverlangt werden?
Das sollte man gleich nochmal mit ein, zwei Argumenten ausführlicher machen. Das ist Es ist doch klar, wenn Rentabilität die Bedingung ist, der Lohn also immer nur als eine Kost rauskommt und Arbeit immer intensiver und noch ausgedehnter benutzt werden muss, dann ist einfach völlig klar, die Leute, die arbeiten gehen, in der Tat, die sind immer nur als negative Größe, kommen sie vor, mit ihrem Lebensunterhalt, als negative Größe dieses Wirtschaftens. Und dass es dann nicht dabei rauskommen kann, dass sie die, tatsächlich die Opfer dieser Wirtschaftsweise sind und deswegen die Opfer bei ihnen auch anfallen, da stimme ich dir zu, nur der Andreas wollte auch noch was sagen und wir müssen uns dann gleich noch um die...
Ich bin auch noch
Vorfahrt für Arbeit.
Ich wollte nämlich noch eine Frage stellen. Also zurück zum Ausgangsthema dieser Sendung und zu dem Motto, wählen ist verkehrt. Also dann stellt sich da wirklich die Frage, wieso sollte ich jemanden wählen, der Bedingungen setzt dafür, dass meine Arbeit immer billiger wird? Ja. Also das wäre sozusagen, sich ins eigene Knie geschossen, wenn man sowas machen würde, oder?
Das ist richtig. Ich denke, um den Gedanken, den der Frank eben ausgeführt hat, noch etwas anders zu artikulieren. Wenn man sagt, wir die Politiker, wir gucken auf eure Nöte, liebe Leute, ist es dann so, dass die Politiker mit diesen Nöten gar nichts zu tun haben? Ist es denn so, wenn sie sagen, eure Not ist doch, ihr braucht Arbeit, ist es dann so, dass diese Not, Arbeit zu brauchen, überhaupt mit der Politik nichts zu tun hätte? Die Politik, von allen Politikern, die Verantwortung tragen, vertreten, ist doch diejenige, die sagt, in dieser Gesellschaft darf nichts anderes gelten als, was, naja, die Wirtschaft entscheidet darüber, und das heißt, die Unternehmer entscheiden darüber, ob überhaupt jemand sein Geld verdienen darf. Und das kann er nur und das darf er nur, wenn er einem Unternehmer bei der privaten Vermehrung dessen, was er sich an positiven Zahlen aufs Konto schreibt, nützt. Dieses Prinzip der Wirtschaft verteidigen doch eigentlich alle Politiker. Wenn man sich das klar macht, dann stellt man sich die Frage, wenn es eine solche Wirtschaft ist, die immer produktiver wird, aber das produktiver werden zu Lasten der Leute macht, die immer mehr Reichtum produziert, aber die Leute müssen dafür ärmer werden, die immer mehr und leichter produzieren könnte, aber die Menschen leiden darunter, weil es kommt ja auf den Gewinn in dieser Wirtschaft an, dann ist die Politik, die diese Verhältnisse erhalten und verwalten und überhaupt einrichten will, dann ist die doch eigentlich ein Gegner. Weil die Nöte werden so politisch eingerichtet, auf die die Politiker sich berufen. Die Nöte, die von den Unternehmern dann durchgesetzt, durch die Macht, die ihnen verliehen ist, umgesetzt werden, sind durch das politische System hier in der Bundesrepublik Deutschland, aber in der Zwischenzeit leider ja auch weltweit, überhaupt durchgesetzt, eingerichtet. Und wenn man sich das klar macht, in dieser Gesellschaft, die ist so absurd und gemein eingerichtet, dass der Reichtum nicht denen zugute kommt, die dafür arbeiten müssen. Arbeiten müssen sie sowieso, sondern wenn der Reichtum mehr wird, wird es sogar noch weniger für die Leute und sie werden rausgeschmissen. Wenn man sich das einmal klar macht, stellt man sich die Frage, warum soll man die alternativen Garnituren von Politikern, die das beibehalten wollen, eigentlich wählen? Und da kann man dann allerdings noch etwas genauer ins Detail gehen.
Ich möchte den Punkt aber doch nochmal festhalten. Also was du doch jetzt eben sagst, ist eine Art, na, ich will mal sagen, Systemkritik. Nämlich du sagst doch eben sowas wie die Politik, die sich selbst so ein bisschen hinstellt, als wäre sie Opfer dessen, was da passiert. Die ist es doch unter anderem, die das gerade einrichtet, was da passiert. Und was sie da einrichtet, ist folgerichtig eine Sache, die den ganz normalen Menschen, der eben für Lohn arbeiten geht, immer ärmer macht.
Ja, und der Zweck der Gesellschaft, nationaler Reichtum ist Kapitalreichtum. Kapitalreichtum geht nur, wenn die Leute billig sind. Das drücken die Politiker sogar aus. Sie sagen, in Deutschland ist Arbeit zu teuer. Muss man sich mal überlegen, wer konsumiert denn Arbeit? Für wen ist Arbeit zu teuer? Na, offensichtlich für Unternehmer, die sagen, sie können bei Arbeit, wenn sie sie benutzen, gar nicht billig genug einkaufen und nicht genug rausholen. Die Leute, die einfachen Menschen, die Mehrheit in dieser Bevölkerung ist da eigentlich als was eigentlich angesprochen? Als die Ware, die zu teuer ist. Ihr seid nichts anderes als Ware für die Unternehmer und ihr seid zu teuer. Auch schon etwas erschreckend. Spricht auch nicht direkt für das demokratische System, das diesen ganzen Laden verwaltet. Und wenn jetzt gesagt wird, der Zweck der ganzen Sache, und das scheint ja aus den ganzen Erläuterungen der Politik heraus, der Zweck der ganzen Sache ist, Nationalreichtum durch Wachstum und dieses Wachstum, das geht auch so, dass man entlässt, so Lohn einspart, indem man weniger Lohn zahlt, also die Lohnsumme verkürzt und so immer erfolgreicher wird. Wenn das Gesetz ist, auf das sie sich berufen, dann geht das auf Kosten der Leute. Das ist ihr Systemgesetz und sie berufen sich auf die Not, die sie selber einrichten und sagen dann, Leute, seht ihr mal, das muss man befördern. Wir haben euch abhängig gemacht von den Entscheidungen der Unternehmerschaft. Das ist das Gesetz unserer freien Marktwirtschaft. Und jetzt kommt eine kleine Verdrehung. Jetzt sagen sie nicht einfach, ja, und das ist der Zweck und der schadet euch und das geht auf eure Kosten, sondern die kleine Verdrehung liegt darin zu sagen, und seht ihr mal, darum muss es den Unternehmern besser gehen. Bedingung für alles in dieser Gesellschaft ist, dass es den Unternehmern besser geht, dann kommt vielleicht, mit drei Fragezeichen, aber vielleicht heraus, dass sie den einen oder anderen zu billigen Löhnen wieder einstellen. Und das soll die Verheißung und das soll die Hoffnung sein?
Jetzt sind wir schon ein bisschen bei den Argumenten, mit denen doch die Politiker dann doch dafür werben, dass es hier weitergeht, ne? Nämlich mit den Argumenten, die du ja, Andreas, kritisieren würdest. Den Argumenten, die da lauten, naja, die Unternehmer müssen halt, denen muss es halt besser gehen, dann geht es Deutschland besser, dann geht's uns allen besser.
Vorfahrt für Arbeit hat vorhin ja schon jemand eingeworfen, ne? Vorfahrt für Arbeit, das ist eine von den Parolen. Frank.
Eingehend auf deine letzte Frage, ne? Oder auch als Ausführung dazu, wie geht denn diese Verdrehung? Ist doch jetzt im Moment die Parole der C-Parteien Vorfahrt für Arbeit. Ja, super, soll sich Mensch denken. Die tun was, da wird endlich der Arbeitslosigkeit, ne, eine mögliche Abhilfe in Aussicht gestellt. Aber man soll sich halt mal fragen, was das heißt. Und dann kommt wieder etwas raus, was der Andreas anfangs der Sendung gesagt hat, ich lerne von den Politikern, dass Wählen verkehrt ist. Weil, nehmen wir es so, Vorfahrt für Arbeit, darum soll es in diesem Land gehen. Heißt, jetzt unter dem Entwickelten in Deutschland geht es um ein Wachstum von Geldreichtum, das nur mit der Anwendung rentabler Arbeit geht, mit all dem, was wir ausgeführt haben. Dann heißt das, es braucht ein Stoppschild. Es braucht ein Stoppschild zur anderen Seite hin und das geht in Richtung von eurer Bezahlung. Die Bezahlung der Leute, die darf der Arbeit nicht länger im Wege stehen. Vorfahrt für Arbeit heißt aushaltbare Arbeitszeiten als etwas, was sich ein Mensch hier erhofft, was verknüpft ist mit seiner Arbeit. Das geht doch nicht, da muss ein Stoppschild vor. Auch, dass es hier keine gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen gibt, dass man also auch sich auch nicht abplagen, verschleißen muss unter Bedingungen, wo man auch noch obendrein krank wird. Auch das geht nicht. Und ganz wichtig, dass man hier vielleicht noch ein sicheres Auskommen hat, dass man kalkulierbar meint, man ist über Jahre irgendwo beschäftigt, dafür hätte man vielleicht sowas wie eine Garantie oder einen ordentlichen Vertrag, einen Schutz des Rechts, all solche Sachen. Die soll man sich abschminken, die gelten nicht. Vorfahrt für Arbeit heißt, Arbeit hierzulande, hier und heute unter den Bedingungen bedeutet, dass Altes Hindernisse sind, die eine Politik, die hier herrschen und regieren will und dafür die Zustimmung der Leute einfordert, dass sie so etwas zu Kleinholz macht, dass sie so etwas beiseite räumt. Dann hat die Arbeit endlich ihre Vorfahrt.
Frank, das ist, glaube ich, eine ziemliche deutlich Stellung und, glaube ich, unterscheidet sich ein bisschen von dem, was so im Allgemeinen über diese Programme gesagt wird. Vielleicht sollten wir das doch nochmal, vielleicht wiederholst du es auch gleich nochmal. Ich versuche mal, ob ich das verstanden habe. Also, wenn im Allgemeinen gesagt wird, Vorfahrt für Arbeit, dann soll man sich dabei denken, na ja gut, dann kriegen die Leute wieder Arbeit. Und du sagst jetzt aber, Vorfahrt für Arbeit heißt doch, na, ob sie es kriegen, ist eine ganz andere Frage. Zunächst mal müssen die Arbeitsbedingungen für die Leute, die arbeiten, so gestaltet werden, dass die Unternehmer mehr Gewinne machen. Und das heißt, so gestaltet werden, dass die Leute, die arbeiten, länger arbeiten, weniger bezahlt bekommen, härter arbeiten.
Ja, ganz genau. Also ich finde deine Zusammenfassung an der Stelle sehr treffend. Die Umdrehung, die hier gerade im Raum schon mal stand, nämlich zu sagen, es muss doch der Wirtschaft besser gehen. All das, was du jetzt aufgezählt hast und gleich sozusagen wahrheitsgemäß, aber dann schon wieder sehr kritisch kommt es dann daher, nämlich zu sagen, das sind doch alles Verschlechterungen der Bedingungen für die Leute, was sie überhaupt noch davon haben, ist doch ein Dienst am Ertrag, am Gewinn in Geldform. Ja, so genau so verhält es sich. Ob Arbeitsplätze da rauskommen, na, darauf will sich niemand festlegen. So dumm wie der Schröder, zu sagen, so und so viel Millionen und darauf lege ich mich fest, ist heute keiner mehr, das weiß man, das kann auch nach hinten losgehen. Aber zu sagen, na ja, so könnten Arbeitsplätze entstehen, auf jeden Fall ohne die Verschlechterung, ohne das, dass die Leute bei allem Abstriche davon machen, was sie von der Arbeit haben könnte, ohne das gibt es auf jeden Fall gar keine Chance auf Arbeitsplätze. Und wenn es denn eine geben soll, na dann so. Dann nur unter den verschlechterten Bedingungen, wo man sich auch wieder fragen muss, wenn das mit der Arbeit hier verknüpft ist, wenn ich mit meinem Lebensunterhalt ein Kostenfaktor, eine negative Größe bin, wenn meine Gesundheitsversicherung diese Gesellschaft sich nicht leisten kann, wenn ich arbeiten gehe, dann zu Bedingungen, die mich ruinieren, physisch, die meine ganze Zeit draufgehen lassen, all das. Und wenn das die Vorfahrt ist, die es braucht, damit Arbeit hier passiert, na, kann das in meinem Interesse sein? Ist das ein guter Ausgangspunkt zu sagen, wer macht das besser, die Frau mit dem Gesicht oder der Herr Schröder?
Jetzt komme ich nämlich genau zu diesem Punkt. Also am Anfang haben wir gehört, die SPD, ja, deren Programm ist mit der Agenda 2010 umrissen. Die Leute müssen billiger werden, die Arbeit muss billiger werden. Jetzt sagst du, die CDU fordert ungefähr dasselbe. Dann frage ich mich aber doch, was steht denn dann zur Wahl?
Tja, zur Wahl stehen immer nur die Gesichter. Es ist bei jedem der Politiker offensichtlich in der Zwischenzeit so weit, dass sie sagen, Wahlversprechen, das einzige Wahlversprechen, das wir euch geben, ist das, dass wir euch mit Gewalt in diesen Verhältnissen drin halten. Wir halten euch in den Verhältnissen drin, wo euer eigenes sich Erarbeiten von dem, was man fürs Leben braucht, davon abhängig ist, dass es Unternehmertum gut geht. Das Wachstum, das wir ansprechen, ist das Wachstum von Geldreichtum nicht in eurer Hand, sondern Geldreichtum in fremder Hand. Bei euch muss es weniger werden. Das ist überhaupt die Voraussetzung des Wachstums. Dann kommt es wohl auch auf dieses Geldwachstum an und nicht auf die Leute. Wenn es so ist, wenn so etwas zur Wahl steht, wenn alle Parteien sich so aufstellen, dann steht es schon ziemlich schlimm. Dann kommt die SPD daher und nennt die Maßstäbe. Wachstum, Arbeit. Und die C-Parteien und der Bundespräsident, Vorfahrt für Arbeit. Und man darf gar nicht mehr fragen, was kriegt man eigentlich von der Arbeit? Und dann kommt sogar die Linkspartei daher und nennt sich Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Selbst sie, die angeblich eine Alternative bieten will, kritisiert gar nicht die Maßstäbe der Politik. Dieses, es kommt auf Arbeit an und bei Arbeit kommt es darauf an, dass es den Unternehmern gut geht, sondern sagt nur, vielleicht würde es den Unternehmern sogar noch gut gehen, wenn man ein wenig für deren Nachfrage sorgt, also den Kaufleuten mehr abkauft und da hätten sie dann eine Mischung zwischen Angebots- und Nachfrageorientierung. Wenn alle Parteien sich so einig sind, dass das Einzige, was jemand überhaupt fordern darf, ist arbeiten. dann heißt das, man darf nicht mehr fragen, was man vom Arbeiten hat.
Auch das nicht gerade ein Argument für das Wählen, weil das haben wir eben gehört, entschieden ist damit, dass man auf jeden Fall für, also wenn überhaupt, dann für nur noch für weniger die Arbeit bekommt. Dass man mehr arbeiten muss für dasselbe und dafür noch weniger bekommt. Jetzt will ich mal so einen Schlenker machen in die vergangene Zeit, als die Studenten bewegt waren oder so. Da gab es eine Parole, die hieß, nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. So ein bisschen kommt mir das so vor, als hättest du jetzt zum Beispiel, da, Andreas, dafür doch so ein paar Argumente geliefert.
Ach, die Parole ist natürlich polemisch und zugespitzt, weil sie unterstellt, erstens natürlich die Metzger, ne, die Schlechter, das sind die Politiker. Was ist damit angesprochen? Natürlich den Schaden, den man von der Politik hat. Daher kommt ja die Unzufriedenheit. Und die Politiker sind angesprochen als diejenigen, die die Kälberschlachten zur Schlachtbank führen. Nun ja, Schaden tut Politik, sonst hätte sie gar nicht den Ansatzpunkt der Unzufriedenheit, auf die sie sich immer beruft. Ich möchte es mal umdrehen. Die Politiker sagen selber, ihre Wähler sind dumme Kälber. Die Politiker stellen sich selber hin und sagen im Wahlkampf, das ist eine einzige Behinderung der Politik. Eigentlich müsste man regieren, völlig unabhängig von diesem dummen Wählerwillen, auf den man immer Rücksicht nehmen muss. Die Wähler wollen betrogen werden. Damit stellen sich die Politiker sogar öffentlich ins Fernsehen, setzen sich zu Christiansen und so weiter und sagen, es sei eine einzige Behinderung für sie, die wirklich wichtigen Fragen, um die es geht, wie befördert man wirklich die Wirtschaft in Konkurrenz zu Amerika? Wie kriegt man Machtmittel in die Hand, um weltweit Entfaltung für das kapitalistische Deutschland hinzukriegen? Wie verteidigt man am Hindukusch? All das geht doch nicht im Wahlkampf. Damit machen Sie selber klar, welche verächtliche Stellung Sie zu den Leuten haben. Sie sagen selber, die Leute müssen rausgehalten werden aus allen wichtigen Entscheidungen. Die Leute dürfen überhaupt nicht belastet werden mit so etwas. Damit sagen die Politiker selber ihr Kälber. Und wenn sie die anderen beschimpfen, nämlich ihr habt Stimmen uns abgeworben, dann rufen sie denen nach ihr Rattenfänger und sagen selber, dann sehen sie ihre eigenen Wähler, die sie gern hätten, als Ratten und beschweren sich darüber, die anderen hätten sie eingefangen und seien damit Rattenfänger. Diese verächtliche Stellung, die gleichzeitig mit einer geheuchelten Hochachtung daherkommt. Der Politiker sagt, ich kenne doch eure Sorgen. Er richtet sie selber an. Ich kenne doch eure Sorgen. Er setzt sich einmal zu ihnen hinunter. Der hohe Herr trinkt auch einmal Bier. Jawohl. Ne, man kann bald nicht mehr über die Zeil laufen, ohne dass einem hergelaufene Politiker in Schlipsen die Lust am Einkaufen verderben, so ungefähr. Ne? Sie alle belämmern einen, weil gerade Wahlkampf ist. Und das ist schon ekelhaft genug, weil sie selber damit deinen Spruch bewahrheiten, nämlich sie selber sagen, ihr seid unsere Kälber. Wir wollen euch kalbsdumm als Wähler haben. Warum ihr uns wählt? Bitte schön, dafür liefern wir euch Gründe, die sind haarsträubend. Nämlich, erstens, wir richten, so sagen sie es nicht direkt, aber es stimmt ja, wir richten das Elend an. Die Not, unter der ihr leidet oder die ihr befürchtet, Arbeitslosigkeit, Senkung der Arbeitseinkommen und so weiter. Zweitens, diese Not kennt nur ein Gebot, nämlich, wählt mich, um diese Not zu erhalten, weiter zu verwalten, weiterzumachen in genau der Richtung, das ist nämlich alternativlos. Und alternativlos heißt, ihr habt eine Stimme, die heißt nur Ja sagen zu einem von uns, naja, die sich zur Wahl stellen. Das heißt, ihr bleibt einflusslos. Wenn ihr es euch gefallen lässt, einflusslos zu sein, dann seid ihr für uns die Richtigen. Wenn ihr also Kälber seid, dann seid ihr für uns genau die Richtigen. Und dann habt ihr auch etwas davon. Und das ist etwas ganz Lustiges. Ihr habt davon, dass wir euch dann sagen, ihr habt uns doch gewählt, Schnauze 4 Jahre. Ihr dürftet doch, Ruhe. Das hat man dann vom Wählen. Und das ist vielleicht auch noch eine interessante Überleitung zur Unzufriedenheit. Es ist nicht so, dass Unzufriedenheit in der Demokratie nicht aufgenommen würde. Ganz im Gegenteil. Unsere demokratischen Politiker wissen, dass das, was sie anrichten als Gesellschaft, ständig Unzufriedenheit hervorbringt. Und sie bieten der Unzufriedenheit ein Ventil. Nämlich, ihr dürft wählen. Ihr dürft euch alle 4 Jahre zu dem System, das euch die Unzufriedenheit einbrockt, bekennen, indem ihr eine Wehrfrage aufwerft und die beantwortet. Von wem wollt ihr die Verhältnisse, die euch unzufrieden machen, in denen ihr Existenznot, Existenzangst und ähnliche widerliche Sachen erlebt? Von wem wollt ihr euch das eigentlich lieber regieren lassen? Von dem unverschämten Schröder oder von der Frau aus Ostdeutschland oder wen habt ihr gern als Mensch, der so etwas regiert?
Andreas, das klingt ja jetzt gar nicht so richtig rosig, das Bild, das du da zeichnest, sowohl von der Gesellschaft als auch von der Funktion, die man dann als Wähler hat. Jemand, der marxistisch geschult ist, so wie du, der sich damit befasst hat, was rätst denn du den Leuten?
Ich würde sagen, wählen ist verkehrt. Man muss sich schon über die Gründe ein paar Gedanken machen. Man muss sich von mir aus in Zeitschriften wie dem Gegenstandpunkt, www.gegenstand.com oder farberot.de oder sonst wie ein paar Argumente überlegen und dann sich fragen, will ich mir diese Verhältnisse, die mir eingebrockt werden, eigentlich als Leben ein Leben lang aufdrücken lassen? Es ist keine Lösung zu sagen, ich wähle irgendeinen in ein Parlament, der dann die Freiheit hat, über meine Lebensverhältnisse zu gestalten. Die Leute müssen sich schon Gründe für ihre schlechte Lage einmal klar machen und dann gegen diese Gründe tatsächlich antreten. In Parlamenten wird über ihr Leben entschieden. Sie selber, wenn sie ihr Leben in die Hand nehmen wollen, müssen schon selber ihr eigenes Kriterium, ihre eigenen Interessen zu einer Durchsetzungssache gegen die Politik, die ihnen das alles einbrockt und einlöffelt, machen.
Und das letzte Argument will ich sozusagen jetzt gerade noch mal nutzen für einen Verweis auf eine Sendung, die wir in 2 Wochen machen. Nämlich zu sagen, im Parlament, da ist mein Interesse immer nicht gut bedient, sondern von jemand anderen so benutzt, dass er über mich herrscht. Ja, das gilt auch dann, wenn sich eine Linkspartei als ein Mix aus Wahlalternative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit und PDS zusammenschmeißt. Auch Linke, auch Alternative, die in Parlamenten sitzen, sitzen da als Repräsentanten der Herrschaft über das eigene Interesse, im Gegensatz zu dem, was Andreas jetzt gerade gesagt hat, dass man, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, hier habe ich meinen Schaden und der ist einer, der notwendig sich einstellt wegen der Rechnungsarten, die hier herrschen und die Politik mit aller Macht und Gewalt mir aufdrückt, na dann muss ich auch entlang an meinem Interesse gegen diese Instanzen antreten, muss kritisieren, muss wissen warum und muss versuchen, mich durchzusetzen gegen das, was mir aufgenötigt wird. Und wie gesagt, das ist dann der sinnvolle Schluss und warum wir wollen dann am 15. August hier nochmal näher drauf eingehen, warum die Wahlalternative da überhaupt nichts bietet, sondern im Gegenteil eine ganz, ganz schlechte Adresse ist, wenn man mit diesem Laden hier seine Interessen ganz hart bedient sieht.
Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Andreas. Wir haben heute so ein paar allgemeine Argumente aus marxistischer Sicht erörtert, wieso Wählen verkehrt ist. Frank, du hast eben nochmal darauf hingewiesen, auf die Sendung, die am 15. August ebenfalls um 14 Uhr hier bei Radio X läuft, nämlich der dritte Teil der Reihe Wählen ist verkehrt und da wird es dann um die Linkspartei gehen. Ich möchte auch nochmal hinweisen auf eine Veranstaltung, die hier in Frankfurt stattfindet, nämlich am Montag, den 5. September um 19.30 Uhr in der Wilhelm-Leuchner-Straße 69 im Gewerkschaftshaus. Da wird der Gegenstandpunkt, genau gesagt die Redaktion des Gegenstandpunkts, einen Diskussionstermin ebenfalls zur Wahl anbieten.